Ich lese uns einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, ab dem 26. Vers. Da heißt es: Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter, und sie ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Und ab Vers 46, und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihrem Thronen, und er erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern, und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen für dein gutes Wort, was wir haben dürfen. Und ich danke dir für die Freiheit, die du uns schenkst, uns hier zu versammeln, um uns von dir bewegen zu lassen, um dich zu loben für das, was du Großes getan hast an uns, und auf dein gutes Wort zu hören. Vater, bitte lass dein gutes Wort in uns wirken, dass es nicht leer zurückkommt, wie du es versprochen hast, sondern dass es unsere Herzen bewegt, uns überführt, uns ermahnt, uns tröstet. Unser Leben verändert wird heute Morgen durch dein gutes Wort. Herr Jesus Christus, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Sola gratia, allein die Gnade. Der dritte Grundsatz der Reformation, eine der vier tragenden Säulen von dem, was den evangelischen Glauben ausmacht. Wir haben gehört in den letzten Wochen, letzten Sonntagen, sola scriptura, allein die Schrift ist die Wahrheit, auf die wir uns stützen können. Das Alleinige, was trägt, was über die Zeiten Bestand hat, das, worauf wir uns verlassen können. Wir haben gehört, solus Christus, allein Jesus Christus ist der, der uns das Heil gebracht hat. Nur in ihm gibt es Erlösung. Nur er ist der Hohepriester, der für uns ins Heiligtum Gottes eingegangen ist, der auch gleichzeitig das Opfer ist, der sich für uns dargegeben hat, damit wir frei sein dürfen. Wir haben gehört, Jesus ist die Wahrheit. Es gibt nichts anderes als ihn. In ihm ist der Brennpunkt von allem, was wahr ist. Wahrheit ist eine Person, die sich aber in der Schrift offenbart. Und heute wollen wir uns anschauen, allein aus Gnade, der dritte Grundsatz. Vielleicht war es für euch ein bisschen befremdlich, den Text zu hören. Das ist ja jetzt eher was, was man mit Advents- und Weihnachtszeit verbindet. Abgesehen davon, dass die ja auch schon wieder gleich vor der Tür steht. Das Kirchenjahr neigt sich massiv schnell dem Ende entgegen und der erste Advent ist nicht mehr so weit weg. Aber unabhängig davon ist das eine wunderbare Begebenheit, die uns vor Augen führt, was es bedeutet, allein aus Gnade. Luther hat es betont, gegen die Strömungen seiner Zeit. Er hat es wieder neu entdeckt, was schon Augustinus, der große Kirchenvater des 4. Jahrhunderts, formuliert hat. Es ist Begnadigung. Es liegt nicht an uns, sondern an Jesus Christus, wenn wir gerettet werden. Und wenn wir uns die Situation anschauen, die wir hier vorfinden in dieser Begebenheit, da haben wir eine junge Frau. Wir wissen nicht genau, wie alt sie war. Vielleicht war sie erst 14. Also das Alter, in dem es in dieser Zeit relativ normal war, dass man verlobt war und demnächst heiratete. Vielleicht war sie auch älter, keine Ahnung. Die Bibel sagt nichts darüber. Aber auf jeden Fall eine junge Frau. Und zu der kommt ein Engel, ein Bote Gottes. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Bis dahin ist das eine ganz normale Situation. Es ist keine spezielle Frau, es ist kein spezieller Mann, mit dem sie verlobt ist. Es ist Alltagssituation. Eine junge Frau trifft einen Mann, verliebt sich, man kommt sich näher, man verlobt sich, sagt, ja, mit diesem Mann, mit dieser Frau möchte ich mein Leben verbringen. Und in diesem ganz normalen Abschnitt des Lebens steht diese Frau. Und in diese Normalität bricht etwas Übernatürliches hinein. Gott schickt einen Boten zu dieser jungen Frau und begegnet ihr mitten in ihrem Alltag. Wenn wir uns das vorstellen, sie ist da vielleicht gerade im Haus zu Gange und der Engel, so heißt es hier, und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, sagen würden, auch bis dahin alles normal, das war keine Lichtgestalt, die da plötzlich vor ihr stand, nicht eine Herrlichkeit Gottes, die den Raum erfüllte, sondern einfach ein Bote, Engel heißt auch Bote, ein Bote Gottes. Vielleicht war er einfach gekleidet wie ein Wanderer, der kommt herein und grüßt sie ganz normal, sei gegrüßt. Tja, aber dann geht es weiter, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Hier bricht etwas herein, was mit der Welt der Maria überhaupt nichts zu tun hat. Sie wundert sich, da kommt ein Fremder herein, er grüßt, aber dann sagt er, du bist begnadigt. Hä, wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Also begnadigt wird man doch, wenn man ein Verbrecher ist, nur der muss doch begnadigt werden. Warum werde ich denn jetzt begnadigt? Was habe ich denn angestellt? Ja, du bist gesegnet unter den Frauen und der Herr ist mit dir. Und spätestens dort wird ihr bewusst, dass hier etwas abläuft, was mehr ist als das, was in ihrem Alltag sonst passiert. Der Herr ist mit mir? Ich meine, sie ist Jüdin, sie weiß, dass der Herr heilig ist. Er weiß, dass sein Feuer verzehrend ist, dass seine Gerechtigkeit unbestechlich ist. Und sie weiß, wie sie vor ihrem Gott steht. Sie weiß, dass sie ein ganz normaler, sterblicher Mensch ist. Und gerade weil sie eine Jüdin ist, weiß sie, wie viel Unreinheit sie täglich auf sich lädt, weil die Gesetze, die ihr gegeben sind, ihr das vor Augen malen. Du bist nicht genügend, um in die Heiligkeit Gottes zu kommen. Du genügst nicht dem Maßstab Gottes, denn Gott ist heilig und gerecht, aber du bist es nicht. Dein Herz ist hart und ungerecht. Du denkst an dich. Du schaust nicht auf die Ehre Gottes, sondern auf das, was dir wohltut, auf das, was für dich gut ist. Und du ehrst nicht deinen Schöpfer mit dem, was du tust. Und dir ist das bewusst. Und sie erschrickt über diesen Gruß. Warum ist der Herr mit mir? Wenn der Herr mit mir ist, dann muss ich doch vergehen. Dann habe ich kein Bestandsrecht mehr. Wie kann ich denn leben, wenn Gott mit mir ist? Eine andere Begebenheit im Alten Bund macht uns das deutlich, was das heißt, wenn der Herr mit uns ist. Da gibt es einen Gottesmann, der heißt Elia. Und der versteckt sich bei einer Witwe in Zarpat. Die hat einen Sohn und die ist arm. Und Gott ist mit diesem Propheten und er sagt ihm im Auftrag Gottes, pass auf, du hast noch eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl. Aber solange ich bei dir bin, ist Gott mit dir und das Mehl wird nicht ausgehen und das Öl wird nicht versiegen. Und sie erlebt es, dass sie versorgt wird. Jeden Tag ist immer genau die Handvoll da, die sie braucht, um für sich, für den Prophet und für ihr Kind Brot zu backen. Und eines Tages stirbt der Sohn und sie macht dem Propheten Vorwurf und sagt, du bist schuld, weil du bist ein Mann Gottes. Mit dir ist Gott. Und weil Gott mit dir ist, hat er genau hingeschaut. Und seitdem du hier bist, ist die Heiligkeit Gottes in meinem Haus und alles ist offenbar. Gott hat gesehen, dass ich nicht seinen Geboten folge, dass ich nicht genüge, dass ich nicht heilig bin. Und die Strafe dafür ist, dass jetzt mein Sohn verstorben ist. Weil deine Heiligkeit oder die Heiligkeit Gottes, die du mitbringst, mir Unglück bringt. Das zeigt uns, wie heilig Gott ist. Wo Gott präsent ist, da schaut er genau hin. Da kann man nichts mehr verstecken. Da kann man nicht mehr eine Fassade nach außen aufbauen und so tun, als ob. Und das Bewusstsein hat auch die Maria hier. Sie ist sich bewusst, ich kann nicht bestehen. Und sie erschrickt, wie jetzt? Gott ist mit mir. Was wird mit mir? Werde ich vergehen? Sie kennt die Überlieferungsgeschichte ihres Volkes, dass Gott Mose gesagt hat, niemand kann meine Gegenwart ertragen. Er würde verbrennen. Kein Sterblicher kann das Göttliche aushalten seit dem Sündenfall. Und sie erschrickt über das, was er gesagt hat. Und sie denkt darüber nach, so heißt es hier, und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Was meint der da, der Bote, der dort mitten im Raum steht? Und der Engel antwortet ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Der Engel spricht auch wieder etwas Fremdes in ihr Leben hinein, nämlich die Gnade. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Gnade ist nicht etwas, was wir verdienen können. Das ist nicht etwas, was uns zusteht, sondern etwas, was uns ins Leben hineingesprochen wird von außen. Niemand kann sich selbst begnadigen. Niemand hat ein Recht darauf, Gnade einzuklagen. Sondern der Engel bringt mit dieser Botschaft Gottes mit, er bringt dir praktisch das Päckchen der Gnade mit. Du hast Gnade gefunden. Gott hat sich dir freundlich zugewandt. Und was ist denn jetzt diese Gnade, die ihr zuteil wird? Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Der Engel sagt, Gott hat dich auserwählt, dass du seinen Sohn zur Welt bringen darfst. Er hat dich auserwählt unter allen anderen Frauen zu sagen, du darfst unter deinem Herzen den lebendigen Gott tragen. In dir darf das heranwachsen, was der Sohn Gottes genannt wird. Der ewige Herrscher, der sein Volk erlösen wird, der es retten wird. Also da wird ein neues Leben, eine neue Perspektive verheißen. In dir wird etwas entstehen, was alles verändert. Etwas, was noch nie da gewesen ist, dass Gott selber zu den Menschen kommt und dass er seine Herrschaft aufrichtet. Das ist das Geschenk der Gnade, was Gott dir gibt. Du darfst beteiligt sein an dem, was Gott Großes tut. Und sie reagiert und sagt, ja, aber wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Die war ja auch nicht dumm. Die wusste genau, wie das funktioniert mit dem Kinderkriegen. Dafür brauchte man keine Bravo und keinen Aufklärungskanal. Das weiß die Menschheit schon, seitdem sie existiert. Und sie weiß das auch. Ja, man wird nicht einfach so schwanger. Dafür braucht es einen Mann und eine Frau und Sexualität. Sonst geht das nicht. Und genauso reagiert sie, sagt, ja, also das ist ja ganz nett, wenn Gott mir Gnade schenken will. Aber ich habe ja gar nichts dazu beigetragen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Das geht gar nicht aus meiner Situation heraus. Das kann nichts werden. Ja, genau, aber das ist die richtige Erkenntnis. Es kann nichts werden, weil es nicht von uns ausgeht. Wir können nichts bringen für die Gnade. Wir können nichts dazu tragen, sondern es ist etwas, was an uns geschieht. Und genau das ist die Antwort des Engels. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Das ist das Geheimnis der Gnade. Der Heilige Geist wirkt es. Wir können das biologisch nicht erklären, was dort passiert ist. Das ist für uns nicht zugänglich. Ich finde es spannend und werde im Himmel mal nachfragen, das habe ich, glaube ich, schon zur Solus Christus Predigt gesagt, wie das eigentlich mit den Genen jetzt genau ist. Wenn man bei Jesus einen Gentest gemacht hätte, was rausgekommen wäre. Ob er einfach nur die 100% die Gene seiner Mutter gehabt hätte oder ob da noch irgendwelches Fremdmaterial dabei gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Also wir können es nicht fassen, nicht erklären, aber es ist der Heilige Geist, es ist die Macht Gottes, die über sie kommt. Es geschieht an ihr, sie empfängt, sie ist passiv. Der Geist kommt über dich, er wird es wirken in dir. Du wirst einen Sohn bekommen und du wirst ihn Jesus nennen. Da ist nirgendwo eine Frage dabei, nirgendwo ein, also pass mal auf, ich habe hier ein Angebot für dich. Der Engel Gabriel ist kein Vertreter, der vorstellt, ich habe ein tolles Produkt, es das heißt Gnade, das und das ist dabei. Also schau es dir mal in Ruhe an, Vorzüge sind, du wirst schwanger werden ohne einen Mann. Du, das, was du gebierst, das wird dann der Sohn Gottes sein, der wird sein Volk retten. Also der wird Wunder tun und dein Name wird groß sein, der wird gelobt werden unter den Frauen. Also nur Vorteile. Gut, das Kleingedruckte, der wird natürlich auch den Tod sterben und alles, aber das kommt erst später, das kriegst du jetzt nicht alles aufs Mal. Wir wollen dich nicht überfordern. Möchtest du das jetzt haben? Dann unterschreib bitte hier, hier und hier. Kike, hast du noch die Vertragskopie? Alles wunderbar. Nein, da ist keine Frage, kein Angebot, sondern Gott kommt und es passiert. Der Engel tritt nicht ein und sagt, möchtest du begnadigt werden? Der tritt nicht ein und sagt, willst du Jesus empfangen? Nein, er verkündet das, was Gott beschlossen hat. Er kommt und sagt, du bist die Begnadigte Gottes. Du wirst schwanger werden. Ja, wie denn? Ja, der Heilige Geist kommt über dich. Und das, was in dir heranwächst, wird Gottes Sohn genannt werden. Du wirst ihn Jesus nennen. Das heißt, Gott rettet. Das ist alles schon fertig. Da wird nicht gefragt, ist das okay oder hast du dir eigentlich überlegt, deinen ersten Sohn lieber Anton zu nennen? Nein, das wird Jesus, fertig. Da gibt es gar keine Diskussion mehr. Also Gott kommt mit einem fertigen Paket und platziert es mitten im Wohnzimmer und sagt, so ist es. Das ist die Zukunft. Gott handelt an dir. Und sie ist völlig, völlig überwältigt davon. Sie weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann dieser wunderbare Satz, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann bleibt dir gar nichts anderes übrig an dieser Fülle der Gnade, die sie fast erschlägt. Kann sie nur noch sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Sie ist so überwältigt von dem, was passiert. Wir sehen das ja auch. Sie geht dann ihre Verwandte besuchen, von der Engel erzählt, und dann bricht sie in Lobpreis aus über das, was Gott an ihr getan hat. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Denn er hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, die ihn fürchten. Was für ein wunderbares Zeugnis über die Gnade. Sie ist sich bewusst, dass sie es nicht wert ist. Und umso größer ist für sie das Erstaunen, dass trotzdem sie beschenkt wird. Warum gerade sie? Jesus hätte auch, der Heilige Geist hätte auch irgendeine andere Frau auswählen können. Jesus hätte von irgendjemand geboren werden können. Warum gerade sie? Ja, und sie sagt es ja auch, mich werden glückselig preisen alle Geschlechter. Wir lesen bis heute von ihr in der Bibel. Die Kirchengeschichte bezeichnet sie als Gottgebärerin. Weil welche Frau durfte denn den lebendigen Gott unter dem Herzen tragen? Das ist eine einmalige Sache. Und sie ist überwältigt davon, weil sie versteht nicht, warum gerade ich, weil ich habe doch gar nichts. Ich bin nicht besonders reich, ich bin nicht besonders hübsch, ich bin nicht besonders begabt, ich bin nicht besonders heilig. Warum gerade ich? Sie versteht es nicht. Ja, weil Gott es entschieden hat. Es ist seine Wahl. Die Gnade kommt von ihm, ohne dass wir Einfluss hätten. Warum? Wir verstehen sein Handeln nicht. Wir können nur loben und preisen, wenn die Gnade uns begegnet. Und genau das ist das, was auch den Reformatoren passiert ist. Warum die sola gratia, allein die Gnade, so wichtig ist. Luther hat gesagt, ich habe mein Leben darum gerungen, gerettet zu werden. Der hat alles getan. Wenn ihr mal in Erfurt seid und eine Führung durch das Augustinerkloster macht, wo Luther Mönch war, werdet ihr da auch lustige Zitate von und über ihn hören. Sein Beichtvater hat Luther gehasst, weil er, wörtliches Zitat, wegen jedem kleinen Furz zur Beichte kam. Der Bruder Martin war bekannt dafür, dass er sich ständig selber irgendwie mit Lasten beschwert hat. Der ist extra, also die Augustiner sind in die Stadt gegangen zum Betteln und das war eigentlich die Aufgabe von den neuen Brüdern oder die halt noch nicht so fortgeschritten waren, nicht so reif waren, die mussten mit der Bettelbüchse gehen oder als Strafe. Also wenn einer der älteren Mönche durch die Stadt ging mit der Bettelbüchse, wusste die Stadt, ah ja, der hat irgendwas ausgefressen. Der hat irgendeine größere Sünde begangen, deswegen muss er jetzt betteln gehen, als Akt der Buße und der Reue. Und Luther ist freiwillig gegangen, weil er gesagt hat, ich kenne mich ja, ich kenne ja meine Abgründe, ich weiß, ich werde niemals Gott erreichen. Ich kann nicht. Wie kann ich denn einen gerechten Gott bekommen? Wie werde ich gerettet? Was erlöst mich von meinem harten Herzen? Alle äußeren Übungen ändern nichts. Ich kann in der Messe sitzen, ich kann die Psalmen auf Latein beten, ich kann das Abendmahl feiern. Aber das ändert nichts an dem harten Herzen in mir, an den Gedanken, die niemand anders kennt, nur ich und Gott als der Allmächtige. Wer erlöst mich denn von mir selber? Es hilft doch alles nichts. Er meinte, und dann hat mich die Gnade gefunden. Plötzlich, wie bei Maria, plötzlich hat der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet, als er die Schrift gelesen hat, und ihm sprang es entgegen: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und plötzlich strahlt es auf wie ein Atomblitz. Er wird geblendet und er sagt: Krass, du hast alles für mich getan. Du hast mich gerettet. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als in die Knie zu gehen und seinen Gott zu loben. Bei Calvin genau das Gleiche. Oder auch bei Paulus. Paulus, der war es definitiv nicht wert, gerettet zu sein. Und das durchzieht seine Briefe. Das sagt er immer und immer wieder. Er spricht davon, dass er eine Früh- oder Fehlgeburt der Apostel ist, weil er ein Spätberufener ist, weil er es nicht würdig war. Er sagt: Ich, der ich der größte Sünder war und bin, ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich war es nicht wert, gerettet zu werden. Aber was hat Jesus gemacht? Er ist ihm mit Gnade begegnet. Er stand ihm im Weg. Paulus ist vom Pferd geflogen. Der konnte nicht weiterlaufen, weil Christus stand vor ihm. Sein Licht hat ihn umstrahlt. Er hat ihm die Wahrheit ins Herz geschrien, gesagt: Warum verfolgst du mich? Und er ist blind geworden, aber die inneren Augen wurden ihm durch den Geist aufgetan. Er hat begriffen, wer Jesus ist. Und genau das ist das Geheimnis des Sola Gratia. Niemand kann von sich aus zu Gott kommen. Und wie es der Reini in der Einführung gesagt hat, wir neigen dazu, arrogant zu werden als Christen. Ja, das ist eine furchtbare Krankheit unseres harten Herzens. Und gerade wir Frommen, wir neigen dazu, Christsein und gutes Christsein an irgendwelche Dinge zu binden. Da sind wir nicht besser als die katholische Kirche zu Zeiten Luthers. Du wirst Christ und dann musst du. Du musst in die Kirche gehen, du musst beten, du musst zum Hauskreis gehen, du musst deinen Zehnten geben, du musst Bibel lesen. Weil sonst wirst du ja nicht gerettet. Ein echter Christ, der gerettet wird, der macht das nämlich alles. Das ist ja nicht ganz falsch. Aber ist das der Grund, warum wir gerettet werden? Werden wir gerettet, weil wir gute Christen sind? Weil wir besser sind als die anderen, die so in der Sünde leben? Und wir trennen uns natürlich von der Sünde. Wir wissen, was böse ist. Wir tun das Richtige und das Gute. Nein, es ist Gnade, dass Gott uns überhaupt ausersehen hat, dass er bei uns stehen geblieben ist. Jesus ist 3 Jahre durch Israel gezogen, aber er hat sich 12 Jünger ausgewählt. 12, nicht mehr. Bei denen ist er stehen geblieben, hat sie beim Namen gerufen. Und er wusste von Anfang an, es sind 11, die weitergehen und einer ist der Sohn des Verderbens. Und er sagt es selber, im Johannes 6 heißt es, ab Vers 44, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater hört und gelernt hat, kommt zu mir. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Oder Petrus, der bekennt, als Jesus fragt: Hey, was sagen die Leute, wer ich bin? Ja, du bist ein großer Prophet, du bist der Elia, du bist der auferstandene Johannes der Täufer. Und er fragt: Ja, was sagt ihr, wer ich bin? Und Simon Petrus steht auf und er bekennt: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was sagt Jesus? Glückwunsch, du hast die Erkenntnis gehabt. Jackpot, ding, 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 ding. Nein, er sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in dem Himmel ist. Diese Erkenntnis kam nicht von ihm selber, sondern Gott hat sie ihm geschenkt, sonst hätte er das niemals sehen können. Wenn Gott uns nicht die Augen öffnet, sehen wir nicht, dass wir Sünder sind. Wenn der Heilige Geist uns nicht überführt, dann wissen wir nicht, dass es einen Gott gibt, dass es der Gott ist, der sich in der Bibel offenbart und dass wir schuldig sind vor ihm. Dafür muss Gott mit seiner Heiligkeit uns in den Weg treten. Und ohne den Heiligen Geist erkennen wir nicht, dass wir vor dem Kreuz auf die Knie fallen müssen, um gerettet zu werden. um zu bekennen, hier bin ich armer Sünder und ich brauche deine Vergebung. Ich habe sie nicht verdient. Und wir neigen dazu, dass wir sie verdienbar machen. Es liegt an dir. Hauptsache, du sagst ja zu Jesus, dann ist alles gut. Unterschreib hier das Bekehrungskärtchen mit Datum und nimm Zeugen noch dazu und dann ist alles wunderbar, dann bist du Christ. Und ich vermisse an diesem Punkt die Ernsthaftigkeit der Verlorenheit. Einer der großen Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts, Jonathan Edwards, hat es so krass gesagt. Er hat sehr viel über Gericht, über Heiligkeit und Verdammnis gesprochen. Und er hat gesagt, der Mensch muss im Staub vor Gott liegen, wo er hingehört, sonst kann ihm die Gnade nicht aufgehen. Und genau denke ich, das ist auch das Problem, was wir haben. Deswegen werden wir arrogant, weil wir vergessen haben, wo unser Platz ist. Was haben wir verdient? Wir haben verdient, hingerichtet zu werden. Die Todesstrafe ist das, was wir gesetzlich einklagen können vor Gott. Du kannst vor den himmlischen Gerichtshof ziehen und sagen, ich habe ein Recht darauf, dass du mich bestrafst und dass ich ewig verdammt werde. Das steht mir zu, auf Grundlage des Gesetzes. Und Gott wird dir Recht geben und sagen, jawohl, das ist es, das ist dein Recht. Du hast kein Recht darauf, dass er sich über dich erbarmt. Das ist sein freiwilliger Akt. Er wendet sich dir liebevoll zu. Es ist kein Verdienst. Und dann die Frage, warum halten wir es für ein Verdienst unsererseits? Warum vergessen wir, dass Jesus uns erwählt hat? Er sagt es, nicht ihr habt mich erwählt. Ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Haben wir vergessen, wer wir sind vor unserem Gott? Haben wir vergessen, dass er hätte vorbeigehen können? Das ist auch ein Punkt. Wir sind der Meinung, ja, er muss sich ja. Er erbarmt sich ja über alle. So das Gnadenangebot, was so breit ausgestreut wird, eben, ich muss es nur annehmen. Aber bist du dir bewusst, dass du es aus dir heraus nicht annehmen kannst, weil du ein böses Herz hast, dass das Gute nicht will? Luthers wichtigste Schrift hat er gegen Erasmus geschrieben, von Rotterdam, den großen Humanistenfürsten zur damaligen Zeit. Und die trägt den Titel, also Erasmus hat eine Schrift geschrieben, vom freien Willen, wo er ausführt, dass es im Menschen einen guten göttlichen Kern gibt und dass der Mensch das Gute tun kann, dass er sich für das Gute entscheiden kann. Und Luther antwortet mit einer Schrift vom geknechteten, vom versklavten Willen, wo er genau das in Frage stellt und sagt, nein, der Mensch ist, wenn es um seine Rettung geht, nicht in der Lage, das Gute zu wählen, weil er ist böse, er ist in sich selbst verkrümmt. Er kann nicht das Gute wollen, weil er abgrundtief böse ist. Genau das ist das, was uns die Bibel vor Augen stellt und was uns wehtut, was wir nicht hören wollen. Wir möchten gerne gute Menschen sein. Wir möchten gerne schlechte Seiten haben. Aber keiner von uns möchte gerne hören, du bist. Es ist dein Sein. Du bist ein Verbrecher. Du kannst auch Sünder dazu sagen. Klingt vielleicht schöner, weil es das fromme Wort ist. Aber vielleicht trifft dich das Wort Verbrecher besser. Wir übertreten das Gebot Gottes und werden zu Verbrechern. Und wir haben verdient, dass wir bestraft werden für unser Verbrechersein. Paulus sagt es, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein einziger. Sie sind alle abgewichen und ermangeln der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist die harte Wahrheit. Und er sagt, welche Frucht hattet ihr denn damals im Römer 6? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder im Römer 9, Vers 16, wo Paulus sagt, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Epheser 2, auch ganz stark, Epheser 1 und 2, die ersten beiden Kapitel des Briefes, wo Paulus das nochmal so ganz prägnant ausformuliert, dass Gott sich uns zuwendet, ohne dass wir was dafür getan hätten. Ab Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und Jesus sagt genau das Gleiche. Da kommt der reiche Jüngling und sagt, ich will dir nachfolgen. Er sagt, verkaufe alles. Und der geht traurig weg, weil er reich ist. Und Jesus sagt, für einen Reichen ist es schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und die Jünger sind entsetzt, weil sie verstehen, was Jesus sagt. Sie verstehen, dass Nachfolge etwas ist, was nicht machbar ist. Und sie sagen dann auch, erschrocken, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus, so heißt es unter anderem in Matthäus 19, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Sola gratia bedeutet, wir sind gerettet allein durch das Handeln Gottes. Jemand, der in der Todeszelle sitzt, der hat kein Recht darauf, frei herumzulaufen. Und jetzt stell dir vor, du sitzt in der Todeszelle und der Präsident kommt vorbei und macht die Zelle auf und er sagt, du bist frei. Und du fragst, warum? Wurde jemand anders für meine Verbrechen hingerichtet? Gab es entlastende Beweise? Habe ich einen guten Anwalt? Und die Antwort ist schlicht und ergreifend, es ist Gnade. Es wird dir geschenkt, du darfst gehen. Ja, wie jetzt? Was muss ich denn dafür tun? Nichts. Geh, du gehörst nicht mehr hierher. Und die Wachen, die dich vielleicht reingesteckt haben in die Zelle, packen dich und schleifen dich nach draußen, setzen dich vor dem Gefängnis ab und sagen, so, mach's gut, hier gehörst du nicht mehr hin. Das passiert an dir. Die Gnade kommt zu uns. Das ist auch das, was wir nachher singen, dem Lied Amazing Grace. Der Autor hat das begriffen, der war Sklavenhändler. Und dem ist die Gnade begegnet. Und deswegen konnte er sagen, Amazing Grace, unfassbare Gnade. Warum gerade ich? Und diese Frage sollte uns umtreiben. Immer wieder sollten wir uns dessen bewusst werden, sagen, Herr, ich verstehe nicht, warum bist du stehen geblieben und warum hast du mich angesprochen? Du hättest vorbeigehen können. Ja, und das hätte er auch. Ich verstehe nicht, warum Gott dich und mich auserwählt hat, weil ich kenne mich ja. Und ich weiß, ich bin es nicht wert. Es gibt so viele Leute, die es verdient hätten oder mehr verdient hätten als ich, aber ich definitiv nicht. Er sagt, ich weiß, du hast es nicht verdient. Es ist unverdient, es ist Gnade. Etwas, was dich überrascht. Etwas, was dich überwältigt. Gott rettet uns. Er ist es, ganz alleine. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen, so sagt es Paulus im Philipperbrief. Und wenn du sagst, ja, es gab den Moment, da habe ich mein Ja zu Jesus gegeben, dann wird dir bewusst, dieses Ja kam nicht von dir. Wie bei Simon Petrus. Der hat bekannt, du bist der Christus. Und Jesus stellt ihm vor Augen, ja, aber das ist nicht dein Werk, dass du das erkannt hast. Dass dir die Augen aufgingen, das hat Gott in dir gewirkt. Wenn Gott es nicht gewirkt hätte, hättest du es nicht erkannt. Und es hilft gegen den Hochmut, weil es uns vor Augen stellt, wir können eben nichts tun. Wir haben keinen göttlichen Funken. Wir können nicht sagen, ja, von mir aus, also von meinem Herzen aus, nehme ich das an. Wenn der Geist vorher nicht unser Herz weich geklopft hat, geht das nicht. Unser Herz ist so hart, das schlägt das gute Angebot Gottes immer aus. Und gleichzeitig gibt es uns Sicherheit und Trost. Denn wenn ich weiß, ich bin begnadigt, dann hängt es nicht von mir ab. Und wie oft, wenn wir in der Krise stecken und sagen, reicht denn mein Glaube? Habe ich denn ein Ja zu Jesus? Bin ich denn wirklich frei? Müsste ich nicht doch bestraft werden? Ich habe es doch verdient. Werde ich wirklich gerettet, weil ich bin doch ein schlechter Christ? Dann hilft das sola gratia auch dort, weil es mir bewusst macht, aus Gnade seid ihr errettet. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gott bürgt dafür mit seinem Namen. Wie der Freigelassene, der sagen kann, hier, ich habe die Urkunde des Präsidenten mit dem vollständigen Erlass meiner Schuld. Ich bin ein freier Mann. Und da ist die Unterschrift des Präsidenten, die dafür die Bürgschaft gibt. Es ist nicht mein Ja dazu, sondern sein Ja zu mir. Er trägt mich durch. Er verspricht es. Als Anfänger und Vollender des Glaubens steht Jesus Christus da. Er macht es. Und schlussendlich gibt es uns auch die Hoffnung für die Menschen in unserem Umfeld. Denn wenn ich mir bewusst bin, dass Gnade etwas ist, was Gott tut, wie bei Maria, dass der Engel Gottes kommt und mitten ins Leben spricht und Menschen verändert, dann darf ich mutig beten für die Leute in meinem Umfeld. Ich darf Gott bestürmen, weil ich weiß, mein Gott ist allmächtig. Wenn es an uns liegt, an dir und mir, dass Menschen zum Herrn kommen und gerettet werden, dann können wir den Laden hier dicht machen. Dann kriegen wir das nie hin, weil wir verzweifeln, weil wie oft denken wir, meine Güte, jetzt war ich wieder ein furchtbarer Christ. Was denken meine Arbeitskollegen, meine Familie jetzt über den Glauben? Aber es hängt ja nicht an dir. Oder zu sagen, oh, ich habe so wenig gebetet, deswegen wird er jetzt nicht gerettet. Aber es hängt doch nicht an dir. Es hängt am Wirken Gottes. Und deswegen dürfen wir mutig vorwärts gehen und mutig beten und sagen, Herr, du hast Macht, den größten Verbrecher zu überführen. Du hattest ja die Macht, mein hartes Herz zu brechen. Dann hast du auch die Macht, das harte Herz meiner Eltern, meiner Kinder, meiner Nachbarn, meiner Freunde zu brechen. Du hast Macht und ich vertraue auf deine Macht und ich bitte dich darum, lass diese Macht wirken. Lass es durchbrechen, dein Reich, dass ihnen die Augen aufgehen. Dein Geist kann das. Der kann sogar einen Verbrecher wie Paulus überführen, dass er einer der größten Apostel wird. Du bist ein Spezialist für hoffnungslose Fälle, Jesus Christus. Und dir befehle ich diesen hoffnungslosen Fall an, weil er genauso hoffnungslos ist wie ich. Aber auch mich hast du zu einem guten Ziel gebracht. Sola Gratia befeuert uns, dass wir mutig vorwärts gehen dürfen im Gebet, dass wir mutig das Evangelium weitersagen dürfen, im Bewusstsein, wir sind nicht besser als die anderen. Und wenn sie kommen mit, ja, aber die Christen und die Kirche, was die macht und gemacht hat, da kann man sagen, ja, ich weiß, ich gehöre zu dieser Kirche und ich mache auch ganz viel furchtbare Sachen. Ich kenne meine Abgründe, aber ich bin aus Gnade gerettet und nicht, weil ich ein guter Mensch bin, komme ich in den Himmel, sondern weil Jesus gesagt hat, hier bin ich und ich reiß dich aus deinem Egoismus. Und das kannst du auch erleben. Dann kann ich Leute einladen und sagen, hey, das gute Wort Gottes, schau doch rein. Komm doch mal in den Gottesdienst. Höre doch mal, der Geist will an dir arbeiten. Er kann durchbrechen. Das ist die wunderbare Botschaft. Im 2. Timotheus 1 schreibt Paulus, Jesus, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Wie wunderbar ist das? Wir haben einen Gott der Gnade, der kann alles, immer wieder neu, jeden Tag. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich bete mit uns. Allmächtiger Gott, ich danke dir so sehr für deine große Güte. Ich danke dir, dass du nicht an uns vorbeigelaufen bist, sondern dass du stehen geblieben bist und uns gerufen hast, folge mir nach. Ich danke dir, dass du uns, die wir tot waren, lebendig gemacht hast durch dein Wort. Herr, danke, dass unser Glaube nicht an uns hängt, sondern an dir. Dass du uns durchträgst bis zum Schluss, weil du es versprichst. Herr, und du weißt um unseren Hochmut, um unsere Verzagtheit, um all das, was uns bewegt. Und ich danke dir von Herzen, dass auch darüber deine Gnade steht. Dass du Macht hast, zu verändern. Und ich bitte dich, dass du uns diese Gnade jeden Tag neu groß machst. Dass wir begreifen, du hast uns gerettet. Es liegt nicht an uns. Wir waren es nicht wert. Aber du hast uns trotzdem gerettet. Und dass wir mit dieser wunderbaren Botschaft, dass Gott das rettet, was nicht wertvoll ist, das, was es nicht wert ist, begnadigt zu werden, trotzdem begnadigt, dass wir mit dieser Botschaft losgehen dürfen. Bitte schenk uns den Mut und die Kraft, diese gute Botschaft von der Gnade weiterzugeben. Segne du dein Wort an uns, dass es uns verändert und uns immer mehr zu dir bringt, uns immer mehr die Augen öffnet, wie schön du bist und wie wunderbar es ist, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wie unverdient und gerade deswegen so wunderbar und schön. Herr, segne uns dabei, behüte du uns, gerade auch in der kommenden Woche. Sei du auch mit deiner Gnade bei Familie Feltsch. Danke, dass du auch dort gewirkt hast, dass du Gesundheit geschenkt hast, dass du Verbesserung geschenkt hast. Herr, und wir beten, dass du deine heiligende Kraft und deine heilende Kraft in die Familie hineinbringst und dass dein Heiliger Geist dort Leben schenkt und Veränderung gibt. Und jeden Einzelnen der Familie Fetsch segnet mit dem, was er braucht. Danke, Vater, dass du mit deiner Barmherzigkeit auch über dieser Familie bist, über unsere Gemeinde, über unserem Leben und dass du mit uns gehst in die kommende Woche. Du bist es, der wirkt durch uns. Danke vielmal dafür. Amen.